Liebe Geschwister, ein Thema, wo wir denken können, Barmherzigkeit Gottes, ja, wunderbar, kennen wir, haben wir erlebt. Und nun ist dieses Thema in dieser Wortfolge in unserer ganzen Bibel in ganz eigenartiger Weise verflochten mit einem Vergleich für Barmherzigkeit. Sitz der Barmherzigkeit. Mit einem Vergleich, den alle Übersetzer nicht würdig gefunden haben, so zu übersetzen, wie es dasteht. Das genannte, ausgewählte, publizierte Thema ist sehr brav, wunderbar. Und worin dann dieses eigenartige Geheimnis besteht, ist derart, dass, als ich in Stuttgart mal warte, diese Zusammenhänge zu bezeugt habe, vor der großen Versammlung, da entfernte sich eine Gruppe von Geschwistern aus dem Saal. Die haben sich daran offenbar so geärgert, dass sie sagten, also, da machen wir nicht mit. Also, die sind mit allen Übersetzern vollständig zufrieden, weil die Leser schonen wollten. Und ich, Bruder Abdurmul, wage heute Abend die Zuhörer nicht zu schonen. Aber die meisten von uns werden nicht groß erstaunt sein, weil ich schon kurz darauf hingewiesen habe. Ich darf gleich sagen, dieses wunderbare Wesen der Liebe Gottes, denn Barmherzigkeit ist die sich verschwendende Liebe Gottes an die Dürftigen, die der Barmherzigkeit bedürfen. Dass nun der Geist Gottes, ja, oder dass es Gott wohlgefiel, schnell die Zwischenbemerkung, vor was für Füße hat denn Gott geruht, Steine des Anstoßes in seinem Wort zu legen und gar einen Felsen des Ärgernisses vor sie hinzustellen? Was sind das für Leute? Was sind das für Füße? Wem gehören die Füße? Siehe, ich lege Steine des Anstoßes in Zion. Das heißt, vor die Füße der Frömmsten in Israel. In Zion. Felsen des Ärgernisses in Jerusalem. Ja. Und da gilt wieder für uns, je anstößiger und ärgerniserregender die Dinge im Worte Gottes sind, in den Augen der Betreffenden, umso köstlicher und anbetungswürdiger sind die Dinge für uns. Die wissen, nur Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch den Glauben, den er uns geschenkt hat, ohne Werke, ohne Gesetz. Allein Liebe, Barmherzigkeit, Güte unseres Gottes und himmlischen Vaters durch Jesus Christus. Als Einleitung schlagen wir auf, das ist das Wort in, nehmen wir, 1. Korinther, das ist 8 oder 10, schlagen wir auf. Ach ja, 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 12. Wieder kennen wir die Worte Gottes sehr gut. Sie sind für uns jedes Mal, wenn wir sie wieder lesen oder hören, neu gefüllt. Denn gleich wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat. Wir wissen noch, der Leib hat nicht nur viele Glieder, sondern unzählige Keime, unzählige kleinste Dinge, von denen die heutige Medizin sagt, ohne das Wort in Epheser 2 in den ersten Versen zu kennen, die Zellen in unserem Leib, die unzähligen, sind gleichsam eigenständige Lebewesen, bis und mit Herrgöttchen für sich, die sich nur so weit dem Ganzen ein- und unterordnen, als sie davon profitieren. Und jede Zelle will das, was sie will. Jetzt haben wir eine Ahnung, gar nicht von Weitem, ne? Warum das, was wir wollen, das Gute, nicht ausführen können, sondern genau das, was wir hassen und das Böse ausüben. Solange nicht Gott das Wollen zum Guten geschenkt hat und dann nachher noch das Vollbringen, ne? Gott, der das Wollen zuerst bewirkt zum Guten bei uns, das Vollbringen ist noch nicht da. So. Also, da schreibt Paulus in Epheser 2, da auch wir Juden, also zuerst ihr seid auch unter die Begnadigung gekommen, nach eurem gottlosen Wandel und so weiter, aber auch wir alle haben, und jetzt kommt das Wort, die Willens, Mehrzahl, wird Elberfelder übersetzt, wir alle taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Und jetzt steht also in der Mehrzahl so da, wir alle taten die Willenstriebe des Fleisches. Das sind die Zellen, die jede Einzelne nur will, was sie will, nicht was ich will, nicht was der Besitzer dieser Zellen will. Da sind wir verkauft, steht geschrieben, unter die Sünde verkauft, stimmt's? Da darf ich jetzt nicht stehen bleiben, bleiben unter die Sünde verkauft. Und die Willen der Gedanken taten. Die Gedanken unserer Herzen, die stehen auch nicht in unserem Griff, im gefallenen Zustand. Und daher lesen wir nun in 1. Korinther 12, da wird der menschliche Leib als Modell vor unsere Augen gestellt, für nichts Geringeres als für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi. Und was uns nun besonders interessiert, lesen wir, nehmen wir mal von Vers 20 an. Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern, jetzt kommen die Worte, die uns jetzt besonders interessieren. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, die sind nötig. Also, Günther, wir zwei sind doch stark im Glauben, nicht? Also, wir zwei sind besonders nötig, nicht? Nein. Der Schwächste im Glauben unter uns ist hier jetzt der Nötigste. Stimmt's auch nach der allgemeinen Weisung unseres Gottes? Eure Formgedanken sind nicht meine Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege. Also, gerade diejenigen, die schwachen Glieder, gerade die sind nötig. Erstens, die sind notwendig. Zweitens, und die uns die Unehrbareren zu sein scheinen. Oh. Diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Zweitens. Aha. Also, in unseren Gemeinden gibt es Geschwister, da haben wir schon gedacht, wer. Ach ja, also, so ein, ja, der ist doch nicht mal anständig. Der weiß ja nicht mal, wie man sich benehmen soll. Haben wir dann geistlich beurteilt, Stellung bezogen. Da haben wir dem Herrn gar keine Freude gemacht. Was hätten wir da zu tun? Den Betreffenden mit umso reichlicher Ehre zu umgeben. Wunderbar. Können wir immer noch was lernen da in den Worten, die wir schon lang kennen. Drittens, noch nicht fertig, wird noch schöner, und unsere unanständigen Glieder haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Ist einer noch unanständig gar? Und das, ja, jetzt hört ja alles auf. Da sollen die Brüder mal beraten, ob der überhaupt nicht auszuschließen ist aus der Versammlung. Nicht? Wunderbar. Warum wunderbar? Ich habe ja hier so angefangen, ich will gleich sagen, um was es geht. Ist aber jetzt lange gegangen, bis ich sagen kann, um was es geht. Bruder Meier Gerber, unser geliebter Arzt, Herr Steinbach, der hat mal, als er den menschlichen Leib auch entsprechend zu deuten versuchte, kam dann auf die Nieren zu sprechen, also Gott, der Herzen und Nieren prüft und so weiter. und sagt dann in Bezug auf die Eingeweide der Verdauung. Ja, ich könnte mir dann denken, wenn nun die Nieren, die fein säuberlich, wenn es stimmt und gesund ist, ein ganz klares Westerchen absondern. So. Dass die Niere sagen könnte, mich nimmt nur Wunder, was der stinkende Kerl neben mir zu tun hat. Das hat der Arzt gesagt. Ja, hat er ganz Unrecht. Na bitte, bitte. Vielleicht haben wir einmal gedacht, mit mich nur Wunder, was der da zu tun hat. Oh, schlimm. Aber jetzt unser Gott hat ausgerechnet für das in seinen Augen Wunderbarste in Bezug auf seine Liebe, die weder Böses zurechnet noch irgendeinem Geschöpf Übertretungen zurechnet, weil er auf Golgatha abgerechnet hat mit dem ganzen Sündenwust deiner ganzen Schöpfung. Dieser Gott wählt jetzt, um dieses Wunder seiner Barmherzigkeit auch am Menschenleib darzustellen, Modell für seine Barmherzigkeit, ausgerechnet den deutschen Ausdruck Eingeweide. Unsere Schrift spricht im Neuen Testament etwa 15 bis 20 Mal von den Eingeweiden der Barmherzigkeit. Und die edlen Übersetzer haben dann schön übersetzt, wenn Paulus, schlagen wir den Kolosserbrief auf, als Beispiel, als erstes Beispiel. Der Elberfelder zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, jetzt haben wir Elberfelder, herzliches Erbarmen, das ist nicht falsch, aber schön, schön, ja, gepflegt. Übersetzt. Nämlich zieht an, so steht da im Griechischen, Eingeweide der Barmherzigkeit. Das griechische Wort heißt Splanchna. Mehrzahl, die Eingeweide heißen im Griechischen da. Artikel der Mehrzahl. Da Splanchna. Von einem Plankton im Meer haben wir da und dort schon mal gelesen, und was da bei der Medizin alles vorkommt mit Plankton und Planktum und so weiter, Plankton. Zieht nun an, Eingeweide der Barmherzigkeit, Güte, Demut, Milde, Langmut und wie die wunderbaren Dinge alle nun heißen, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage gegen wieder den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat. Also bitte, Brief an die Kolosser. Wir denken dran, die unanständigen Glieder wie wir gelesen haben um so reichlichere Ehre, und das macht unser Gott nun zuerst, unter Eingeweide versteht, unser Gotteswort, alle Weichteile, Verdauungsapparate, Zeugungs- und Geburtsapparate. Alle diese Weichteile. Was Barmherzigkeit betrifft, beachten wir Matthäus 23, ein altbekanntes Wort wieder, Matthäus 23. Eben redet er wieder Schriftgelehrte und Pharisäer an. Sagt zu ihnen in Vers 18: Und wer irgend bei dem Altar schwören wird, das ist nichts. Also damit ist keine Verpflichtung verbunden, wenn einer schwört, nur beim Altar. So lehren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wer aber irgend bei der Opfergabe auf dem Altar schwören wird, die auf ihm ist oder ruht, der ist schuldig. Also wenn es dann nicht stimmt. Wie antwortet Jesus? Ihr Narren und Blinde. Und wunderbar, in der Fragestellung, mit der er gleich antwortet, ist schon die Antwort drin. Ihr Narren und Blinde, nicht wir. Wenn wir gefragt worden wären, was ist größer, der Altar oder das Opfer, das auf dem Altar dargebracht wird, für die Menschen und für Gott und so weiter, dann hat der Bomb gesagt, der Altar ist nur der Untersatz, nicht? Das ist ein notwendiges Übel, nicht? Sogar. Was ist größer, die Opfergabe Gottes oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Oh. Also, was ist in den Augen Gottes größer, der Altar oder die Opfergabe? Die Opfergabe Gottes aber heißt Jesus Christus, den er als Lamm Gottes hat schlachten lassen, so lesen wir. Das ist die Opfergabe Gottes an eine verlorene Schöpfung. Ist die groß? Ja, jetzt gibt es noch etwas Größeres. Sehr einfach. Ohne Zweifel, sagt die Schrift, erstens mal, ist der heiligt, größer als der geheiligt wird. Ja, stimmt. Also, der Altar heiligt die Opfergabe. Dann ist also klar, in den Augen Gottes ist der Altar größer noch, wunderbarer, wichtiger, herrlicher als die herrliche Opfergabe. Ja, was kann jetzt denn der Altar darstellen? Gibt es ein Wort im Neuen Testament, das sagt uns, was in den Augen Gottes das Größte und Letzte ist? Die größte aber unter den dreien, Glaube, Hoffnung, Liebe, ist wer oder was? Die Liebe Gottes. Aha. Also was kann der Altar nur darstellen? Die Liebe Gottes. Alle Altäre, soweit sie von unserem Gott und dem Gott Israels angeordnet wurden oder bestimmt wurden, darzustellen, stellt jeder Altar vom einfachsten bis zum wunderbarsten in einer ganz bestimmten Weise die unerforschliche Liebe dar. Deshalb die vielen Altäre. Wir könnten jetzt da stehen bleiben bei den Altären, nein. genügt. Denn der Altar heiligt die Opfergabe. Noch eine Frage, die ist ganz blöd. Trägt der Altar die Opfergabe oder die Opfergabe den Altar? Ich habe ja schon mich gemeldet, ganz blöd. Ja, was heißt das jetzt auf Deutsch? Also, jetzt habe ich da die Frage zu früh gestellt. Ohne Zweifel, sagt die Schrift, ist immer der Geber größer als seine Gabe. Aha, aha. Die Opfergabe auf dem Altar, die ist groß, aber noch größer als die Opfergabe, die in der Dahingabe des Sohnes Gottes besteht. Noch größer ist der Vater, der diese Opfergabe einer verlorenen Welt geschenkt gegeben hat. Stimmt's? Ah. Und ist Gott die Liebe? Stimmt's auch wieder. Ist also, sind die Altäre Darstellungen der Liebe Gottes? Ja, wir sind ja am Begriff Barmherzigkeit und haben schon gehört, Barmherzigkeit ist die sich ausstrahlende, sich darreichende Liebe von Fall zu Fall, gewaltigen, wunderbaren Dingen und kleinsten Nöten und Schwierigkeiten, die Barmherzigkeit. Also, was stellt denn die, was geschieht denn auf dem Altar mit der Opfergabe? Erstens, da brennt Feuer, da wird Fleisch geschlachtet, da fließt Blut. Mit einem Wort, das, was auf dem Altar ruht und geschieht, stellt das Gericht Gottes, die Gerichte Gottes dar. Entweder brennt Feuer in den Gerichten Gottes, oder es wird Fleisch geschlachtet, oder es fließt Blut. Meistens sind alle drei Dinge vorhanden. Aha. Aha. Jetzt lesen wir noch einmal. Der Altar heiligt die Opfergabe. Auf Deutsch heißt das, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Ist das etwas wahr? Was ist größer, die Liebe Gottes oder die Gerichte Gottes? Warum rufen nicht alle Halleluja? Noch eine Frage, jetzt verstehen wir. Trägt der Altar die Opfergabe oder trägt die Opfergabe den Altar? Ja, es ist nicht mehr blöd, wenn wir das geistlich lesen. Das heißt, die Liebe Gottes trägt in ihrer Barmherzigkeit alle Gerichte, auch alle Feuergerichte und Blut fließen und Fleisch machen. Merken wir etwas? Thema ganz, jetzt versteht ihr mich langsam, wenn ich gesagt habe, wir haben ein ganz braves, frommes Thema. Aber so brav und so fromm wie wir ist es doch nicht mehr. Bitte, Bruder Muhl, bist du sicher, was du da gesagt hast? Lesen wir Vers 19, ihr Narren und Blinden. Denn was ist größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe erst heiligt? Und dann lesen wir, spricht er weiter in den Zusammenhängen. Und jetzt ist wichtig von uns noch zu beachten in Vers 23. Ihr verzehntet den Kümmel und den Ennis und die alle die blöden kleinen Dinge da, verlangt ihr. Und jetzt Gott, was leistet ihr euch gleichzeitig? Aber das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben das übergeht ihr, das lasst ihr unter den Tisch fallen. Aha, was haben wir gelesen? Das Gericht und die Barmherzigkeit, wo ist das Gericht dargestellt? Auf dem Altar, Opfergabe? Nein. Und wo ist die Barmherzigkeit dargestellt? Der Altar. Und alles im Glauben, im Vertrauen. Wunderbar. Lukas 11, Vers 42. Lukas 11, 42. Die gleiche Situation. Aber wehe euch, Pharisäer, denn ihr verzehntet die krause Münze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Aha, stimmt, Altar und Opfergabe. Stellen die Gericht und Liebe Gottes dar. Wieder ein prächtiges Beispiel, wie sich unser Gotteswort selbst erklärt. Ne? Großartig, so selbst erklärt, blendend vor. Das nun wissend, könnten wir vorne in der Bibel anfangen zu lesen mit Hilfe einer Konkordanz. Wo kommt der erste Altar vor? Wie ist er beschrieben? Nach Form, Farbe, Material und. Alles. Wo steht er? Was bedeutet er? Primitivster Altar, den Gott Abraham geboten hat zu erstellen, oder ist der Mose, baue für mich einen Altar von Erde. Also schütte ein Häufchen Erde auf für mich, das ist für mich in meinen Augen ein Altar. Ein Häuflein Erde. Da denken wir, hat Bruder Mohl gedacht, ja, oh, schade, also, wie soll das Häuflein Erde eine Darstellung der Liebe Gottes sein? Aha. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Was ist nur los mit dem Menschen? Was ist der Mensch? Hat einer ausgerechnet, so viel Wasser, H2O, und so viel Kalium und so viel so und so, hat die Werte eingesetzt und kam so auch auf 8,70 Mark. Nicht? Das ist der Mensch. Staub vom Erdboden, also ein Häuflein Erde. Und jetzt kennen wir einen Menschen, der hat sich noch mit Vorliebe immer genannt, des Menschen Sohn. War das nach seiner äußeren Gestalt auch nur ein Häuflein Erde? Antwort, ja. War dieses Häuflein Erde vielleicht doch eine Darstellung der Liebe Gottes? Von allen größeren, herrlichen Altären da, der wunderbarste, anbetungswürdigste Altar. Sehen wir, wie unser Gott bescheiden ist? Treu, wenn er einmal erklärt, Altar stellt Liebe und Barmherzigkeit dar, dann geht das durch die ganze Schrift hindurch, ob wir gescheiden es verstehen oder nicht, uns daran ärgern oder nicht, oder sagen, da stimmt's nun unmöglich nicht. Ja, da stimmt es unmöglich. Ja. Dann. So. Wir lassen uns zuerst erinnern an Römer 12. Für uns persönlich. Wir wissen schon, was jetzt kommt. Das wunderbare Kapitel. Römer 12 beginnt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr unterscheiden könnt, was der gute und der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Da dürfen wir nicht stehen bleiben, aber in Bezug auf die Opferforderungen des Gesetzes vom Sinai erklärt Gott durch Jesus Christus, als er in die Welt kommt zur Erlösung, deutlich, daran hat Gott kein Wohlgefallen. Er hat es nur für gut gefunden, diese Satzungen von heiligen Engeln angeordnet, auf Israel gelegt, für kurze Zeit als Zuchtmeister auf sein geliebtes Volk Israel zu leben. Über Mose am Sinai. Von diesem Gesetz hat Paulus zu sagen, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Da gilt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, hat darin, indem er es getan hat, das Leben. Ist das Glaubensgrundsatz? Das ist Leistung. Und wer vor Gott mit einer Leistung antritt, der hat einen Lohn zu gut vor Gott, sagt Israel. Dann kommt aber Jakobus und sagt, ich rede jetzt einmal in Promille. Wenn ich alle Gebote halte, 999 Promille, und strauchle nur in einem einzigen von den 1000, dann bin ich das Ganze schuldig. Dann hat das Ganze einen Klecks und ist als Ganzes unbrauchbar. Klare Sache. Also bitte, wer will hier antreten? Deshalb schreibt er, wenn Abraham, unser Vater, wie Jakobus schreibt, aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber nicht vor Gott, sondern nur vor dem Engel, der den Antrag gestellt hat für die Gott missfällige Forderung, dass Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte. Ich darf hier wieder nicht stehen bleiben. Nun wissen wir, an diesen Opfern, die das Gesetz fordert, hat Gott kein Wohlgefallen, so sagt Jesus ganz deutlich. Und zitiert da ein oder zwei Psalmstellen, aus denen hervorgeht, Gott selber hat diese Opfer, die das Gesetz fordert, gar nicht gewollt, nicht gefordert und drittens kein Wohlgefallen daran. Er hat es nur für gut gefunden. Woran der Unterschied liegt, der gute Wille Gottes, ich kann etwas für gut finden, dass es geschieht, dass der einmal einsieht, wo was herauskommt und was für Bosheit in seinem Herzen ist, wenn er mal was Dummes macht. Ja. Oder ganz einfach, ich habe es gar nicht selten für gut gefunden, als Papa oder Opapa einen meiner Burschen übers Knie zu nehmen. Aber nicht selten für gut gefunden. Nicht nur einmal hat man einer noch eine oder andere Gedanke dafür sogar. Aber wohlgefallen hatte ich keines daran. Und als vollkommene Sache habe ich auch nicht beurteilt. So dürfen wir die Dinge verstehen, dass wir durch den Geist, der uns gegeben ist, fähig sind, jetzt erkennen zu können, welche Dinge nur auf der Ebene des guten Willens liegen, also Opfer. jetzt Schlachtopfer des Gesetzes kein Wohlgefallen, nicht gewollt und nicht gefordert, von Gott selbst, von Engeln. Und nun hier, unser vernünftiger Gottesdienst bestehe worin, dass wir unsere Leiber, von denen in Römer 8 geschrieben steht, der Leib zwar, auch beim Gläubigen, ist noch tot um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Unser Leib ist hinfällig, stirbt wie ein Ungläubiger, äußerlich. Nicht? Der Leib Jesu, ist er auch gestorben? Wurde der auch begraben? Bitte. Genauso wir und im Grabe, versiegelt dort bei Jesus, hat der Vater in seiner Herrlichkeit dieses Verwesliche seines Leibes aufgelöst und verwandelt in die herrliche Auferstehungsgestalt. Und wir haben die Verheißung, was Gott dort mit Christus buchstäblich gemacht hat, das hat er mit unserem alten Menschen auch gemacht. Wir sind, der alte Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, ist mit Christus gestorben, wurde von Gott mit Christus begraben und im Grab schon verwandelt. Und wir sind mit Christus hinaufgefahren über alle Himmel und sind zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt worden. Und unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Und das alles durch die Barmherzigkeit Gottes. Da hat Gott ein vollkommenes Werk an uns getan. Und was haben wir zu diesem vollkommenen Werk Gottes beizufügen? Ah, gar nichts. Dieses Werk Gottes ist nicht ein Werk im Sinn von so Arbeit, so, sondern das Werk der Werktätigen und die Werke des Gesetzes, das ist das griechische Wort Ergon, Werk. Aber wir sind sein Werk, Epheser 2, da steht nicht Ergon, sondern wir sind sein Poema, sein Gedicht, sein, da ist Gott ein Poet. Was er an neuem inneren Menschen hineingelegt hat durch den Glauben des Christus, da ist ein neuer innerer Mensch nach Gott geschaffen, samenmäßig vererbt, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, samenmäßig, der wächst und gedeiht und Frucht bringt. Gute Werke, Frucht bringend in jedem guten Werk. Nicht Leistung, sondern weil Christus in uns, der Same, der von Gott da hineingelegt worden ist, Jesus Christus, durch den Glauben in unserem Herzen wohnt, wächst jetzt der Christus in uns, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir, wächst er durch die Barmherzigkeit Gottes alles wirkend. Wächst er bis zu einem vollkommenen Mannesalter in Christus Jesus, Jesu. Heran, da nun unsere Leiber als gläubige Menschen, der äußere alte Mensch von Gott, nicht restauriert, renoviert wird oder geflickt oder wiederhergestellt oder verbessert wird, sondern preisgegeben ist, der gehört ans Kreuz, der ist verflucht, der muss sterben. Gilt auch bei uns, der Geist aber ist Leben. Der wohnt da drin. Und je mehr der Äußere zerfällt, umso mehr wird der Innere erbaut. Wir kehren zum Thema selber zurück und schlagen auf 2. Mose 33. Mitte der Gesetzgebung am Sinai. 2. Mose 33. Wir kennen vieles, da wenn wir lesen wir von Vers 18 an. Und er sprach Mose zu Gott: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Prächtige Bitte. Aber, und Jahwe, Jehova, der Herr, sprach: Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jehovas vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Wo und bei welcher Gelegenheit, bei welchem gewaltigen Vorgang redet Gott so? Ausgerechnet bei der Gesetzgebung am Sinai, von welcher Paulus zu sagen hat, das Gesetz ist nicht aus Glauben und verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit und so weiter. Ich darf so sagen. Kann unser Gott, der sich bezeichnen lässt als Vater der Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes ist wie eine Zeugung aus seinen Eingeweiden, bitte, jetzt aber bitte geistlich hören, wie eine Zeugung aus den unendlichen Fähigkeiten, wie er sich erbarmen kann, kann es nicht lassen, bei dieser unbarmherzigen Gesetzgebung am Sinai rechtzeitig seine persönlichen Herzensvorbehalte anzumelden bei diesem Bundesabschluss. Hätte Gott das nicht getan, dann hätte ein David, wenn möglich, 7-mal gesteinigt werden müssen und gehängt werden müssen, dann soll. Wenn Gott einfach gedacht hätte, ja, ich mache da den Bund mit dem Gesetz, ich bin da einverstanden, was da geschieht, bestätige das, sage jawohl, so. Und hätte gedacht, ja, ich kann es dann als Gott immer noch machen, was ich will, nicht? Nein, 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 das ist er, unser Gott, der Letzte. Wenn er etwas bestimmt hat, so ist es richtig. Das ist entspricht meiner Gerechtigkeit. Das ist meine Haltung. Dann ist er der Erste, der sich vollkommen an seine eigenen Ordnungen hält. Aha. Wunderbar. Rechtzeitig hat er hier dem Mose gegenüber was angemeldet, Mose? Das Gesetz, das ich euch jetzt übergeben lasse, unter das ich euch stellen lasse, dieses Gesetz, jawohl, ist, geschieht so, wie es da steht nun, aber ich melde meine Herzensvorbehalte hier rechtzeitig beim Bundesabschluss an. Worin bestehen die? Ich werde jederzeit begnadigen, wen ich begnadigen werde, wann, wo und wie ich will, trotz diesem Gesetz. Das ist das. Und es, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Liebe Geschwister, sonst säßen wir nicht hier. Keiner von uns. Ist das wunderbar. Unser Gott. Aber jetzt geht es noch weiter. Auf die Bitte des Mose, lass mich deine Herrlichkeit schauen, bekommt er leider keine erfreuliche Antwort. Du, Mose, vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben.
Warum?
Mose repräsentiert hier das Gesetz. Er ist der das personifizierte Gesetz vom Sinai.
So verstehen wir, nicht?
Das Gesetz kann unmöglich das Angesicht Gottes, heißt ja Jesus Christus, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer aufgrund von Gesetzeswerken und von diesem Gesetz vor Gott antreten will, der kann unmöglich die Herrlichkeit Gottes sehen und das Angesicht Gottes. Der geht um Christus herum, um Golgatha herum.
Und Jehova sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen.
Oh, kennen wir den Felsen? Ob Mose ihn schon gekannt hat?
Doch, doch, er hat ihn schon gekannt.
Vorher war ja die Sache, als Mose sein Familienzelt außerhalb des Lagers schleppte mit Josua und außerhalb des Lagers es aufbaute und da hineinging. Um Gott zu sagen, ich bin bereit, mich zur Sünde des ganzen Volkes machen zu lassen. Und was lesen wir da? Außerhalb des Lagers redete Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Da war der Herr Jesus da drin. In der Wolkensäule stieg er hernieder, auch da in die Hütte außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers. Ja. Da sieht man das Angesicht Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Aber beim Gesetz nicht. Nicht nur das, sondern du sollst dort auf dem Felsen stehen, Christus. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen. Was heißt Felsenkluft? Das sind die Wunden Jesu, des Felsen. Werde ich dich in die Felsenkluft stellen
und meine Hand vor dich halten, während denn meine Herrlichkeit an dir vorübergeht, ne? Die kannst du nicht ertragen, Gesetz, ne? Und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin, und ich werde meine Hand hinwegtun, und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden.
Gesetz. Was ist das Beste noch, was das Gesetz hinterlassen kann? Dass man den Herrn von sich wegschreiten sieht von hinten. Entschuldigt, kann nichts dafür.
Steht so geschrieben?
Oh, was da alles geschrieben steht. Herrlich, herrlich, herrlich.
So,
vorgestern Abend in Langensteinbach, Brüderkonferenz, wunderbar. Ah, ich hatte zwei Dienste am Abend einen, am anderen Morgen einen. Und haben die Brüder und prächtigen Männerchor gestellt. Also, schade, dass das nicht auf die Kassette kam. Großartiger Männerchor. Dann haben die Haustöchter noch Lieder gesungen und dies und jenes kam noch. Und dann begann, als ich dann dran kam zu sprechen, begann ich so, liebe Geschwister, ihr wisst, ich bin nicht gewohnt, auf die Uhr zu schauen. Dann kam ein heiteres Gelächter in der großen Versammlung. Aber jetzt schaue ich auf die Uhr. Die Versammlung begann offiziell 19.30 Uhr, also um 19:30. Dann sagte ich, ich gucke jetzt auf die Uhr, es ist jetzt schon 7 Minuten vor 8. Ne? Also 23 Minuten bin ich zu kurz gekommen mit Reden. Dann haben die meisten gedacht, aha, die 20 Minuten holt Bruder Mohl dann noch nach am Schluss. Hatte ich ein gewaltiges Thema. Ja. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Ist ein Bruder hier, der weiß, warum ich jetzt einige Augenblicke stille bin. was der Herr da gewirkt hat. An der, Brüderstunde. Spreche. Die Brüder vorne, links und rechts. Guck, was? Die merken, so viel darf ich ja sagen, schnell. Wenn ich schon angefangen habe. Ne? Der Bruder Mohl, der zerstört uns alten, bewährten Brüdern unsere ganze wunderbare Lehre vom Ratschluss Gottes. Und das Wunderbarste von allem war das, was einer der Brüder dann vor der ganzen Versammlung kurz bekannt hat. Wir haben umzuschalten in unserer Lehre. Und am anderen Morgen, als ich einen weiteren Dienst hatte, hat er das nicht nur noch einmal wiederholt, sondern ganz deutlich unterstrichen. Von uns war das eine beliebte, sichere Lehrmeinung. Und wir mussten das vollständig aufgeben und uns ganz neu belehren lassen. Sind die wunderbar? Wo kommt sowas vor? Also auf der langen Steibacher Höhe ist sowas möglich. Ganz wunderbar. Hier nun, in dem Zusammenhang haben wir noch die Worte: Ich, Jehova, bin langmütig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Auch hier am Sinai, gerade in dem Zusammenhang. Der ich Barmherzigkeit übe an den Kindern derer bis ins tausendste Glied, die mich fürchten. Und wie geht es jetzt leider weiter? Und bis ins dritte und vierte Glied, was tue? Die Sünden der Väter heimsuche an denen. Schade. Ja, das hat mich mal so gepackt da drin, da sage ich so. Aber jetzt, da will ich unbedingt noch lesen, was steht da im Hebräischen. Schlage auf. Wunderbar. Genau wieder unser wunderbarer Übersetzer es gut gemeint haben. Und ja, bitte, heimsuchen ist ja auch etwas, ne? Heimsuchen heißt ja nicht den Heimgesuchten kaputt machen, sondern nach Hause bringen. Und im Hebräischen steht da, und die Kinder derer, die abtrünnig oder mich verachteten oder so, bei denen bring ich die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied. In ihrem Innern zum Frieden. Shalom steht da. Aha. Stimmt's jetzt? Was können die Nachkommen dafür, wenn sie nichtsnutzige, verachtete Menschen sind, um der Sünden der Väter willen? Ja, liebe Geschwister, das sind ja gerade wieder die, ne? Die dann, wenn sie das Evangelium hören von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ein Ohr haben, ja was, sowas gibt's? Sogar für mich? Bruder Geier pflegte zu sagen, ich kann mich nur noch über was zu halten, manchmal, wenn ich sage, Herr, und wenn meine Sünde 70 Mal größer wäre, als sie ist, deine Gnade genügt, Herr. Er hat noch etwas mal gesagt. Haben die meisten nicht gehört. Wisst ihr, warum wir dienenden Brüder da vorn stehen müssen? Oh. Liebe Geschwister, es gehört auch alles zum Lobpreis der Barmherzigkeit unseres Gottes. Warum wir dienenden Brüder, darf ich weiter da vorn stehen? Oh, herrlich. Wer dann unseren Herrn so erkennen darf,
Jetzt
eine feine Sache. Achso, ich habe wo an die Uhr gucken wollen und habe es nicht gemacht.
Ich habe gesagt, zwischen 3 Minuten nach 9.
Ah ja, noch lange nicht 10. Also heute Abend bin ich nicht schwach. Aber keine Angst. Etwas vor 9:30 machen wir Schluss. Ungefähr, nicht? Ungefähr. Ja.
Wir kennen dich schon länger.
Apostelgeschichte 9, von Vers 36 an. In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was übersetzt heißt Dorkas. Das eine ist Hebräisch und das andere Aramäisch. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was das Deutsch heißt. Auf Deutsch heißt das Gazelle. Gazelle. Diese war voll guter Werke und Almosen. Oh, Almosen, das ist ein jämmerliches Ding. Wie der Bub, ja, der seinem geliebten Hund sein Bratenstück geben wollte, was er dann nicht durfte. Der hat dem Papa dann noch gerade gesagt, du, ein bisschen darf ich ihm doch geben, wenigstens ein Almosen. Ne? Ich wollte ihm ein Schlachtopfer geben. Voll guter Werke, das verstehen wir gut und ist richtig übersetzt. Nicht unter Gesetz hier. Und Almosen. Wunderbar steht hier das griechische Wort. Diese Gazelle war voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ist das mehr als Almosen? Almosen, das ist so billiges Mosen, war es nicht so, sowas nicht. Almosen, auf der Alment, so ein Moosrichter. Also darf ich ein bisschen spotten hier, nicht? Liebevoll natürlich. Ja. Voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Und wie heißt dieses Menschenkind, dieses Gotteskind? Gazelle. Dann habe ich mal bei Brehms Tierreden nachgelesen. Was lehrt euch nicht schon die Natur also? Schreibt Paulus. Oh. Die Gazelle ist unter allen Geschöpfen Gottes das Lieblichste, wunderbar. Augen von einer Tiefe, an denen man sich die Satz sehen kann und so weiter und so weiter. Gazelle. Was steht denn in Hohenlied? Da sagt die Geliebte zu ihm, also sag mal, die geliebte Seele, die den Herrn lieb hat. Dort, er ist der Salomo und sie die Sulamit. Salomo heißt der Friedefürst und die Sulamit heißt die zum Frieden gebrachte. So, Seele oder Gemeinde oder Heilskörperschaft. Da sagt sie zu ihm: Sei mein Geliebter gleich einer Gazelle über die zerklüfteten, zerrissenen Berge. Enteile über die zerklüfteten Berge. Welche Braut sagt zu ihrem Bräutigam so etwas? Enteile, mein Geliebter, und mach große Sprünge über die gefährlichsten Stellen in der ganzen Weltgeschichte. Ja. Mach große Sprünge. Ja. Der Huf der Gazelle setzt ihren die Sohle ihres Fußes auf jeder Klippe und überall so sicher auf. Kommt kein Ausgleiten und nichts in Frage. Wunderbar. Und so weiter und so weiter. Ganz herrlich. Sie stirbt. Kommen die Witwen und Waisen und Armen, die elenden Glieder da, die Verachteten und Unanständigen und so weiter, kommen jetzt zu Petrus und weinen drauf los. Jetzt lebt die nicht mehr. Wer sorgt noch für uns? Wer sorgt noch für uns? Also, war die voll guter Werke. Aber das waren was für gute Werke? Hatte Gott an denen wohlgefallen? In Erweisung der Barmherzigkeit. Früchte der Barmherzigkeit. Die sie vom Herrn Jesus empfangen hat, die Barmherzigkeit, konnte sie in einem Reichtum weitergeben, an die Elenden. War das eine Gazelle? Dann wissen wir, was geschieht. Wir dürfen Petrus, alle raus, betet, dann heißt es schön, sie erwacht, das erste, Auferweckung. Dann richtet sie sich auf und dann spricht er, nimmt er sie an der Hand, jetzt steht sie auf, Auferstehung, sie ist Auferweckung, Auferstehung und stellte sie allen Leben dar, lebendig machen. Stimmt? Christus, der Erstling aus den Toten, auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht. Ist unsere Bibel Bibel? Das Buch der Bücher, Offenbarung Gottes. In jeder Einzelheit. Voll Erweisung der Barmherzigkeit. Ein Mädchen oder eine Schwester in Christo. Nehmen wir bleiben wir jetzt bei dem, was Gott als Modell ausgewählt hat und schlagen Psalm 22 auf. Psalm 22, Vers 14. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Was heißt das? Paulus schreibt, wir sind sein Gebein und sein Fleisch. Als Glieder an seinem Leib. Geistlich natürlich. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Was heißt das? Alle Glieder an meinem Leib, die ich auserwählt habe, sind nicht ganz eins. Trennung von denen und denen und Trennung von dem und dem und so weiter. Mit dir kann ich nicht mehr weitergehen und so weiter. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Am Kreuz war das unvorstellbar schmerzhaft. Aber 2000 Jahre lang erleiden zu müssen, dass die vielgeliebten auserwählten Glieder an seinem zukünftigen Herrlichkeitsleib da unten alle getrennt laufen. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt, jetzt kommt unser Thema. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Da liest der kritische Theologe, ja, da haben wir wieder solche blöden, dummen Ausdrücke da, wie die alten Formen sich da meint, darin ergehen zu müssen und zu dürfen. Was ist denn das, das Herz? Mein Herz ist zerschmolzen. Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt. Sprüche 1, glaube ich. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Zentrale Impulsstelle für den ganzen Menschen, das Herz. Haben wir uns mal schon kurzen Gedanken gemacht, an was liegt es denn, dass dieses Fleischpümpchen so träumt? Deck, 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 deck macht. Gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Das ist die Treue dessen, der das Herz geschaffen hat. Können wir Herzkranken da schon etwas Heilung verspüren? Ihr Lieben. Also, die Lebenszentrale Jesu Christi, das ist ja das Leben des Vaters. Mein Herz ist zerschmolzen in dieser furchtbaren Situation am Kreuz. Meine innerste Impulsstelle meines Lebens, der Vater, zerschmilzt, zerfließt, aber wohin? In meine Eingeweide hinab. Oh, furchtbar dumm. Ja, was heißt das geistlicherweise? Die ganzen zentralen Lebensimpulskräfte Gottes des Vaters, die dem Sohn zur Verfügung standen, schmolzen und wurden aufgefangen von den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. Das heißt also, das Ganze, die ganze Kraft des unauflöslichen Lebens, das in unendlicher Weise im Vater vorhanden ist, steht jetzt der ganzen Barmherzigkeit Gottes zur Verfügung. Kann er sich dann erbarmen, wenn er sich erbarmt, und begnadigen, wenn er begnadigt. Psalm 22. Haben wir hier doch nicht mal die Zahl 22 etwas näher angenommen? Dann schlagen wir auf. Das darf ich gleich sagen, was da steht. Hiob 20, Vers 14. In den Eingeweiden werden die Speisen verwandelt. Ich fahre, das ist das Bibelwort. Ich fahre gerade so weiter. Was hat denn Gott diesen verachteten Gliedern in unserem Leib da, als den Verdauungsapparaten und Ausscheidungsapparaten für eine Ehre gegeben? Was der da nicht kann und das da nicht kann und das nicht kann und die Niere nicht kann und kein Organ unserem Körper kann das, nur die Eingeweide der Verdauung. Ein Stück verderbliches Fleisch, das nach 3 Tagen stinken würde, sich selbst überlassen. Verschlungen, kommt in den Verdauungsapparat und was geschieht da? Da wird das Verwesliche verschlungen vom Sieg und verwandelt zu einem Teil meines Körpers, meines Leibes. Aha. Aha. Steht irgend so etwas Ähnliches geschrieben, dass er den Tod verschlungen hat. Unseren ganzen alten Menschen hat Gott in Christus auf Golgatha verschlungen. Ja. Und was heißt verschlungen? Kam. Hat den Tod. Das ganze Todeswesen in der ganzen Schöpfung ruht jetzt schon in den Eingeweiden Gottes des Vaters der Barmherzigkeit. Ist da Hoffnung für alle. Aber das sind noch schwere Verdauungsprozesse durchzuführen. Und Reinigungsgeschehnisse und so weiter und so weiter. Unsere Bibel. Wir kommen zum Schluss, wollen aber ja nichts vergessen, was sehr wichtig ist. Aha. Wie oft lesen wir bei Jeremia und bei den Knechten Gottes, alle meine Eingeweide sind in Wallung, unerträglich, unerträglich. Ja. All die Schmerzen und all die Feindschaft und all die Verfolgung und alles. Meine Eingeweide wallen. Und? Jetzt schlagen wir das kleine Schriftchen auf Nein, zuerst hören wir noch, ich glaube, die Maria. Die Maria in ihrem Lobgesang in Lukas 1, Vers 78. Lukas 1, Vers 78, ja. Es ist sind erschienen die herzliche Erbarmung Gottes. So. Griechisch, es ist erschienen in Israel. Die sind erschienen, die Eingeweide der Barmherzigkeit unseres Gottes. Jetzt schlagen wir das kleine Büchlein auf. Philemon. Philemon. Paulus an den daraus gelaufenen Sklaven, den er dem Herrn, seinem Herrn, der auch gläubig geworden ist, zurückschickt. Philemon. Das sind drei Verse, die wir jetzt beachten dürfen. Wunderbar. Zuerst Vers 7. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, schreibt Paulus dem Herrn des Sklaven. Der heißt ja Philemon. Weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Elberfelder C. Anmerkung, eigentlich, weil die Eingeweide, lieber Bruder, der Heiligen durch dich erquickt worden sind. Liebe Geschwister, wenn's einem da herum wohl ist, so recht wohl, funktioniert dann auch die Verdauung gut. Und wenn die Eingeweide so richtig erquickt noch werden, ja, bitte schön. Also ich bin nun ein so Begnadeter. Meine Eingeweide, die sind so erquickt, ja, vom Herrn selber. Ne? Nachdem ich vor so und so viel 37 Jahren eine Magenoperation auf Leben und Tod, Magenausgang raus, ganz 12 Fingerdarm raus, die Situation bei mir war so, um es kurz zu machen, dass unser nächster Freund und Bruder im Herrn zu meiner Hilda sagte, du Hilda, 7 Kinder so. Es ist doch besser, der Herr nimmt den Arthur weg, hat doch keinen Wert mehr. War noch 46 Kilo Haut und Knochen und konnte nichts mehr essen und so weiter. Also, aus. Dann hat der Herr es so wunderbar gefügt. Wunderbar. Plötzlich eingeliefert im Bündnerland, Kanton Graubünden, wo ich mich erholen wollte. Durchbruch, noch 3 Liter Blut verloren, sofort da oben ins Krankenhaus. Operation, nein, der Mann stirbt uns unter dem Messer. 3 Wochen lang da künstlich ernährt und dann wurde die Operation gewagt und Gott hat wunderbar Gnade gegeben zur Operation, wie er es dann auch mich hat wissen lassen vorher. Und seither kann der Arthur Muhl essen und trinken, kalt und warm, sauer und süß, abends oder morgens Kaffee oder Tee, mit niederlegen und schlafen. Also meine Eingeweide, die sind großartig erquickt. Was findest du, Luise? Habe ich ein bisschen übertrieben? Also, ja. Jetzt schreibt aber Paulus an einer Stelle an den Korinthern. Oh, dass auch ihr weit würdet. Ihr seid nicht verengt bei uns, ihr Korinther. Ihr seid verengt in euren Eingeweiden, steht wieder da. Und wenn ihnen die Eingeweide da verengt werden, könnte das ja Darmverschluss geben. Geistlicherweise Darmverschluss. Also merken wir, was da alles da drin webt und lebt in diesen anstößigen Dingen. Ein Geweide durch dich, lieber Bruder, der Heiligen erquickt worden sind. Dann in Vers 13, oh nein, 12. Oder jetzt empfiehlt er den rausgelaufenen Knaben auf der Barmherzigkeit dieses seines Herrn. Er heißt Onesimus, der Sklave, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, mit dem Brief da, ne? Zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, welchen ich bei mir behalten möchte. Nicht bei mir, ihn, das ist mein Herz, sondern der Onesimus, meine Eingeweide. Der ist direkt wie meine Eingeweide. Und das letzte Wort, im gleichen Brieflein nehmen wir die wunderbaren Worte. 19. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Also wenn er dir etwas schuldig geworden ist. Ich will bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist, großartig. Ja, Bruder, ich möchte gern Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke auch meine Eingeweide in Christo, indem du den drausgelaufenen Knaben aufnimmst als Bruder im Herrn. Jetzt kommt unser abschließendes Wort. Jakobus 2, Vers 13. Dürfen wir mal den Jakobus das letzte Wort haben lassen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Oh. Gegen wen wird das Gericht Gottes, wenn er selber richtet, oder wir richten werden? Ein unbarmherziges Gericht aussprechen. Gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt haben. Ich melde mich wieder an als Kriegsmann Jesu Christi, der jetzt an vorderster Front steht und kämpft, wenn ich wage zu sagen. Wenn heilige Engel ein Gesetz herausgeben, dass die dem Gesetz Unterstellten einem unbarmherzigen Gericht übergibt, haben die dann Barmherzigkeit geübt? Nein. Wisset ihr nicht, dass wir den Kosmos, das ganze Weltall richten werdet, wenn wir in Christus vollendet sind, dass ihr Engel richten werdet. Ihr wisst es schon, um was für ein Ding, ein Gericht wir auszusprechen haben, wo es uns gar nicht wohlgefällig ist. Aber so beim Gesetzlosen steht geschrieben, wird dem Gesetzlosen Barmherzigkeit erwiesen, dann lernt der nicht Gerechtigkeit. Und wird diesen unbarmherzigen heiligen Engel Barmherzigkeit erwiesen, dann merken die gar nicht, was sie angestellt haben. Habe ich was gesagt? Aber wie geht es da weiter bei Jakobus? Ausgerechnet bei Jakobus. Aber die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich nicht wieder das Gericht, sondern rühmt sich dieses Gerichtes, des Gerichtes. Also ist auch eine Hoffnung für die, die wir einem vorerst einem unbarmherzigen Gericht übergeben müssen. Antwort: Umso wunderbar können die dann einmal die Barmherzigkeit Gottes erkennen und anbeten in einer Anbetungsweise, um die wir sie dann vielleicht noch beneiden können. Halleluja, Amen.
Zweiter Zeuge, den ich gerade fand. Galater 3, Vers 19 und 20.
Ich lese das zu Hause nach. Es ist ein wichtiges Thema, was wir heute gehört haben, aber erfahrungsgemäß weiß ich, dass man das gar nicht in der Fülle und in der Folgerichtigkeit beim ersten Mal alles schluckt. Ihr seid hier, ist keiner rausgegangen wie in Stuttgart, aber ich möchte auch, dass, wenn wir rausgehen, jetzt nicht sagen, das habe ich nicht verstanden. Wir haben die Möglichkeit, Kassetten, es ist mit Kassette aufgenommen worden, man kann sich eine Kassette bestellen, da liegt hinten ein Zettel auf, kann man draufschreiben und dann könnt ihr das zu Hause nachhören und ich bin überzeugt, wenn ihr es 3-4 Mal hört, jedes Mal geht euch ein neues Licht auf. Aber da es so gewaltig und wichtig ist, würde ich das empfehlen, das zu tun, um das Wort richtig zu verdauen.